Einen wunderschönen guten Morgen für die, die mich bis jetzt nur schreien haben hören am Klavier. Und genau, schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Ja, es gibt ja in der Anbetung, auch in Bezug auf den Predigtstil, also bezüglich unterschiedlicher Sachen, gibt es sehr unterschiedliche Stile. Und ich komme ja aus dem Bereich der Musik, da gibt es so die Klassiker, die klassischen Typen, die so irgendwie Musik machen, halt auf klassische Art und Weise. Dann gibt es die Jazzer, die improvisieren viel, spielen auch manchmal schräg. Dann gibt es die Rocker, da geht es dann ein bisschen härter zu. So. Das war heute Rockmusik, was wir teilweise gemacht haben. Balladenrock. Zumindest auf meinen Ohren. Ich weiß nicht, was bei euch ankam, aber auf meinen Ohren war das immer richtig schön. Hat gut getan. Genau, wo ich doch auch so eine eher Rocker vergangen, also nicht der typische Rocker, den ihr im Kopf habt, aber was Musik angeht, eher Rockmusik geprägt bin. So, jetzt zum Thema. Passt auch zu den Liedern, die schon 12-mal erwähnt wurden. Ich möchte da mal etwas anders einsteigen. Auf der einen Seite will ich die Lieder und das, was so im Raum steht, gerne unterstützen. Auf der anderen Seite will ich jetzt nichts zum Billigpreis verkaufen. Ja, und so den Eindruck erwecken, als wenn die Sachen einfach nur auf der Straße rumliegen und wer es nicht hat, ist selber schuld. Ja? Ich möchte auf einen ganz bestimmten Aspekt mal gucken, der für unsere Gottesbeziehung nicht ganz unwichtig ist. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel: Was ist das? Das ist eine tieftheologische Frage. Wer das noch nicht wusste, was ist das? Da sollte man sich mal drüber Gedanken machen. Ihr kennt wahrscheinlich unterschiedliche Situationen. Also man kann diesen Satz unterschiedlich aussprechen. Man kann sagen, was ist das? Oder was ist das? Ja? Also zum Beispiel, du kommst als unbescholtener Bürger in ein Museum hinein mit moderner Kunst und fragst, was ist das? Ja? Ist das Kunst oder kann das weg? Gibt es auch in Bezug auf Jazz? Ist das Jazz oder kann das aus? So, da steckt so was Ablehnendes hinter, so eine Sache, die man irgendwie so gar nicht richtig mag. Ja? Was ist das? Und dann fragen wir uns, sind das Sachen, die nützlich sind oder ist das tatsächlich doch Müll? Ja? Aber es gibt auch interessante Sachen, wo wir dann eher fragen, was ist das? Ich verstehe das nicht ganz. Ja? Was ist das? Was steckt dahinter? Und da kennt bestimmt jeder von euch bestimmte Situationen, wo ihr euch das mal gefragt habt, wo ihr ein Interesse entwickelt habt, wo ihr Neugierde entwickelt habt, wie das wohl funktioniert. Ich habe früher zum Beispiel als Kind mit Vorliebe Sachen auseinandergebaut, weil ich das total interessant fand. Ich wollte wissen, wie das ist, wie die Geräte so aussehen. Ich habe keins von denen wieder zusammengebaut. Ja, also ich war immer nur gut im Auseinanderbauen. Zusammengebaut habe ich das ging nicht. Aber es war ein Interesse da. Ja? Es hat mich nicht so weit gebracht, dass ich gelernt habe, wie man das wieder zusammenbringt, aber es war Neugierde da. Was ist das? Wie funktioniert das? Mir geht es zum Beispiel oft bei Menschen so, dass ich, wenn ich mit Menschen vielleicht länger, aber auch manchmal sehr oberflächlich unterwegs bin, dass ich manchmal so die Frage habe, was steckt da für eine Geschichte hinter? Was ist das für ein Mensch? Nicht, was ist denn das für ein Mensch? Ja? Kennen wir beides. Aber dann mal die Geschichten zu erfahren, die Menschen erlebt haben, selbst wenn manches vordergründig total für einen selber irritierend oder komisch wirkt, manches an mir wird auch komisch auf den einen oder anderen von euch wirken, dann frag doch mal nicht, was ist das, sondern was ist das? Ja? Und das ist so eine Geschichte, die hat einen ganz zwischenmenschlichen Touch, wo man mal gucken kann, was für Geschichten haben wir Menschen. Kann man gut beim Kaffeetrinken nachher machen, und zwar gerade bei Leuten, die man noch gar nicht so gut kennt. Ja? Einfach mal auf Leute zugehen, fragen, und regnet es bei dir auch zu Hause? Also so richtig sinnvolle Fragen, ne? Um mal ins Gespräch einzusteigen. Und dieses Was ist das, hat mich auch ein bisschen getrieben, als ich mit 19, 20 Jahren wieder auf den christlichen Glauben gestoßen worden bin. Die Geschichte will ich jetzt nicht zum 244. Mal erzählen, aber dieser eine Aspekt ist mir da im Nachhinein aufgefallen, wo ich gemerkt habe, es gab eine Neugierde in mir, wo ich wissen wollte, was das ist. Da hat zum Beispiel mein Vater mir gezeigt, wieder in einer großen Kirche, damals noch evangelisch-landeskirchlich in Hamburg, der Wolfram Kopfermann war der Pastor, wo da 1000 Leute in der Kirche stehen und in 9 Sprachen singen. Fand mein Vater interessant, guckt sich das so an, ruft mich, guck mal, was die da machen. Und ich war schon so ein bisschen so in den Sphären von der Familie Scheidt mit drin, so gerade ganz frisch, und habe mitgekriegt, dass es da auch so Leute gibt, die in solchen Sphären schweben. Und dann war ich mal halt irgendwann bei einem Gebetstreffen und habe einfach, weil ich neugierig war, weil ich wissen wollte, was ist das, habe ich gefragt, ob ich bei diesem kleinen Gebetstreffen dabei sein kann. Und da gab es verschiedene andere Situationen, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, das war so ein Ding, was mich so ein bisschen drangehalten hat an dieser Suche, was das Christentum anging, was ich ja bis zu meinem 18. Lebensjahr auf eine ganz bestimmte Art und Weise erlebt habe, für mich selber, aber was dann nochmal irgendwie neu angetriggert wurde. Und das war eine Neugierde, von der ich glaube, die hat eine menschliche Kehrseite, aber die ist tatsächlich auch, wie Aische das eben in dem kurzen Eindruck auch weitergab, da ist auch was vom Heiligen Geist drin. Aber es ist nie das eine ohne das andere. Wir Menschen sind daran beteiligt, Gott ist mittendrin. Also wir können uns da jetzt nicht rausnehmen, so nach dem Motto, ja, wenn ich nicht neugierig bin, dann kann ich nicht. Dafür hat der liebe Gott mir nicht gegeben. Ja. So, wir hängen da beide drin. Und insofern möchte ich mal dieses Wort Neugierde oder diese Frage, was ist das, ein bisschen näher betrachten, und zwar gleich auch anhand der Bibel. Noch 2, 3 Gedanken vorneweg. Viele Entwicklungen, die wir heute in unserem Land haben, Forschung und so weiter, woher haben wir das? Das kommt daher, dass Menschen neugierig waren. Dass die einfach wissen wollten, was ist das? Kurze Geschichte, ihr fragt euch, was erzählt er da für Geschichten? Wir kommen gleich schon zum Ziel. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, das muss Anfang der 90er gewesen sein, waren Christoph und ich zusammen mit mehreren Leuten auch aus dieser Gemeinde in einem Tonstudio und haben dort eine Kassette aufgenommen. Kassette, das sind diese kleinen Dinger, wo so Spulen drin sind, wo man die Dinger rausziehen kann, diese Tapes, diese Bänder. Genau, eignet sich nur noch für nostalgische Zwecke, aber sowas haben wir damals gemacht. Auf dein Wort hin, genau, ein Opus, wie man es sich kaum vorstellen kann. Ich finde, da waren gute Lieder drauf. Genau, ich habe noch die ganzen Originalbänder. Und es gab eine Situation, da funktionierte irgendetwas bei der Aufnahme nicht. Irgendwas ließ sich nicht aufnehmen, machte einen komischen Sound, keine Ahnung, es funktionierte auf jeden Fall nicht. So, und Christoph und ich waren beide verantwortlich. Das habe ich jetzt nicht mit Christoph abgesprochen, aber das ist auch alles okay, was ich hier erzähle. Und dann stand ich da, okay, wir müssen zum Ziel kommen, wir müssen da jetzt hier und da die Sachen auch geregelt kriegen. Und Christoph tickt da völlig anders als ich. Und das habe ich, glaube ich, erst später so richtig verstanden. Aber das ist einfach, das gehört dazu, wenn man halt Forscher ist, wie er. Ja? Der wollte wissen, was spielt sich da ab? Ja? Das war unter Umständen ein kleines Puzzleteil in einem großen Puzzle, was an der Stelle jetzt gerade nicht funktionierte. Aber das ist diese Frage, was ist das? Warum funktioniert das nicht? Das muss doch gehen. Ja? Das ist Neugierde. Und diese Fragen bringen Menschen weiter. In Deutschland haben wir Anfang letztes Jahrhundert einen Aufbruch des Heiligen Geistes in unserem Land erlebt. Da gab es ein paar komische Sachen, die da auch passiert sind, weil das schlecht geleitet war in manchen Gemeinden. Aber Fakt ist, dass es Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt, soweit ich das kirchengeschichtlich richtig gelernt habe, was so eine Gegenreaktion gegen das Wirken des Heiligen Geistes an den Tag gelegt hat. Das gab es nirgendwo anders. Jahre später noch, Jahrzehnte später, hat die Evangelische Allianz in England mit den Deutschen gesprochen und gesagt, was macht ihr da eigentlich? Was ist das? Warum kommt ihr nicht zusammen? Wo ist das Problem? Haben die Engländer nicht verstanden. 1998 wurde erst eine Versöhnungserklärung unterschrieben zwischen denen, die gegen die Pfingstbewegung waren und denen, die halt Pfingstler waren, um das ganze Ding wieder zu kitten. Ja? Fast 80, 90 Jahre später. Da gab es eine Menge Leute, die haben sich gefragt, was ist das? Die haben nicht gefragt, was ist das? Ich glaube, dass wir teilweise heute auch dasselbe Problem haben können. Dass wir das, was der Heilige Geist in unserem Leben tun kann und will und was er in der Gemeinde und durch die Gemeinde tun kann, oft nicht richtig verstehen, was kein Vorwurf ist, was einfach mal nur eine Beschreibung ist. Das geht uns allen so. Ja? Wir alle haben Gott nicht bis ins Letzte verstanden. Aber die Frage ist, wie stelle ich die Frage? Frage ich, was ist das? Oder frage ich, was ist das? Was macht Gott da? Ich hätte noch eine schöne Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht. Doch, jetzt erzähle ich die doch, jetzt provoziert die. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit dem Ben zusammengesessen. Ist der hier? Was? Ach so, okay. Ja, dann kann ich ja. Und er hatte ein Buch gesehen, eigentlich nur den Buchdeckel, ein Buch, was die Emily gerade im Rahmen ihres Studiums liest. Das hatte irgendwas mit Nachfolge zu tun. Vielleicht weißt du den Titel gerade. Was? Jonas weiß Bescheid. Es hatte irgendwas mit Reich Gottes und mit Nachfolge, keine Ahnung, zu tun, ja, oder Gemeinde und Nachfolge. Und der hat sich nur den Buchtitel angeguckt und hat sich gefragt, Gemeinde. Wo kommt Gemeinde eigentlich im Neuen Testament vor? Kommt herzlich wenig vor. Eigentlich geht es im Neuen Testament immer nur um Nachfolge und Reich Gottes. So, also so innerhalb von 2 Minuten, wo er nur den Buchtitel gesehen hat, hat er diese Synapsenverbindung hergestellt. Da haben auch die Haare nicht dran gehindert. Ja, das ging ratzfatz und hat einfach so diesen Punkt gehabt, wo er sagte, es geht nicht in erster Linie um irgendwelche Strukturen oder wie wir uns Gemeinde vorstellen, es geht um das Reich Gottes, in dem es um Nachfolge geht. Folgen wir Jesus nach oder folgen wir Jesus nicht nach? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch. Das haben manche nach 30 Jahren nicht verstanden. Fand ich genial. Und dahinter steckt einfach so dieses kleine Ding, neugierig zu sein, sich über Dinge Gedanken zu machen, einfach mal Dinge auf den Prüfstand stellen und fragen. Und ich finde, das ist eine hervorragende Eigenschaft und die kommt auch in der Bibel vor. Und an der Stelle möchte ich jetzt mal, jetzt kommen wir zum sicheren Hafen, Markus 1, Vers, ab Vers 21 lesen. Ein Vers ist eigentlich nur besonders wichtig. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun? Stellt euch einfach die Szene mal hier im Gottesdienst vor. Ja? Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Manche stellen sich dann vor, dass Jesus gesagt hat, stellst du mal kurz den Kompressor ein, fahr aus, verstumme! Ja, so läuft es manchmal ab, wenn man Filme sieht. Aber Jesus hat einfach nur gesagt, verstumme, fahre aus von ihm. Der hatte nämlich Vollmacht, also wirkliche Vollmacht. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Vielleicht haben sie auch gefragt, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Hier ist eine Szene, die ziemlich ungewöhnlich war für die Menschen damals. Und wir müssen uns nicht einbilden, dass das damals gewöhnlicher war als heute. Es war damals genauso ungewöhnlich wie heute. Ja, und die Reaktion der Menschen war wahrscheinlich eine Mischung zwischen Erschrecken, Entsetzen bis zu völligem Erstaunen und der Frage, was ist das? Und zwar auch einer ehrlich gemeinten Frage, was ist das? Die anderen wird es auch gegeben haben, die das jetzt nicht so toll fanden. Ja. Unverständnis wird da gewesen sein, aber auch einfach Erstaunen und die Frage, was soll ich damit anfangen? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was wir an dieser Geschichte sehen, ist, Jesus bewegt sich in anderen Dimensionen als wir. Und ich treffe auch manchmal Christen, wo ich den Eindruck habe, okay, die bewegen sich in anderen Dimensionen. Und zwar nicht irgendwie komisch, sondern einfach aus dem Heiligen Geist heraus. Ja? Da trifft das Übernatürliche auf das Natürliche. Das bleibt nicht irgendwo im Himmel, wo wir so nur sagen können, dein Wille geschehe im Himmel, sondern auch auf der Erde. Ja, das gibt's. Das passiert in den Evangelien und das sehen wir heute auch oftmals in unserem eigenen Leben, aber auch an vielen anderen Stellen auf der ganzen Welt. Und wenn Jesus etwas tut oder etwas lehrt oder auch von einem Verhalten spricht, was gottgemäß oder nicht gottgemäß ist, dann hat es immer eine übernatürliche Situation. Es ist nichts, was wir aus eigenen Stücken immer nur veranstalten könnten, sondern wo die Kraft Gottes, die Hilfe des Heiligen Geistes eine enorme Rolle beispielt. Ja? Seine Ethik und seine Taten leben von der Kraft Gottes. Das ist nicht voneinander zu trennen. Wenn wir die Ethik Jesu und diese Taten von Jesus von dem Heiligen Geist trennen, dann enden wir in Verzweiflung. So würde ich das mal ausdrücken. Ja? Christentum ist eine Kombination aus einer klaren Idee vom Leben und der klaren Befähigung dazu, die von Gott kommt. Und dazwischen stehen wir mit der Frage, bin ich bereit, mich darauf einzulassen und immer wieder mal diese Frage zu stellen, was ist das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Was in dieser Geschichte offen bleibt, ist die Frage, ob die Zuhörer und die Zuschauer wirklich weitergebracht worden sind. Ja, sie haben diese Frage gestellt, was ist das? Es ist eigentlich nur so ein beiläufiger Satz, aber der ist mir so hängen geblieben beim Lesen vor ein paar Wochen, dass ich dachte, da musste man eine Predigt draus stricken. Und das ist etwas, was wir in dieser Geschichte nicht rausfinden können, aber es spiegelt trotzdem eine ganz wichtige Haltung wider. Eine Geschichte, die uns da noch die ganze Sache von einer anderen Seite zu Gemüte führt, finden wir in Markus 8, Vers 16. Und zwar ist es eine Geschichte, in der diese Frage eigentlich auch ihren Platz gehabt hätte, aber nicht richtig zur Sprache kommt. Und ich finde, diese Geschichte spiegelt uns ganz oft wider, wie wir mit Gottes Gedanken in unserem Leben umgehen. Da geht es darum, dass sie nach dem Brotwunder auf den See Genezareth, glaube ich, hinausfahren und dann stellen die Jünger fest, dass sie kein Brot dabei haben. Tatsächlich, ich kann die Jünger verstehen, für mich wäre das eine elementare Sache. Ja? Irgendwann festzustellen, du hast schwer geschuftet und dann gibt es nichts zu essen weit und breit, würde mich beschäftigen. In dem Zusammenhang sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken, Markus 8, Vers 16, machten sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Also die kommen gerade aus dem fettesten Wunder, was sie bis dahin wahrscheinlich gesehen hatten. Ich glaube, 5000 wurden satt, wahrscheinlich auch mehr, wenn man die Familienmitglieder dazu zählt. Und dann sind sie auf dem Brot und machen sich auf dem Boot und machen sich darüber Gedanken, dass sie kein Brot haben. Und dann streut Jesus diesen völlig sinnfreien Satz da rein: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ganz ehrlich, ich hätte auch meine Schwierigkeiten gehabt, diesen Satz zu verstehen. Mein Vater war manchmal so drauf, meine Kinder sagen mir ich auch, dass man einfach mal so in den Raum einen Satz reinschleudert. Im Kopf hat man so eine eigene Geschichte dazu, aber kein anderer weiß sie. Ja? Mein Vater ist mal bei Ostermann, so hieß der Laden, Elektroladen in Bottrop, reingegangen, hat gesagt, ich brauche 44 mal 68 mal 90. Ich habe ungefähr so meinen Vater angeguckt, der Händler auch. Ja, der brauchte eine Waschmaschine. Die Maße stimmten jetzt nicht. Ne? So, das ist nicht immer ganz einfach. Aber dieser Satz, wenn Jesus was sagt, hat es in der Regel Sinn. Ja? Und das, wovor er seine Jünger eigentlich warnen wollte, war diese äußere Frömmigkeit auf der einen Seite, aber der innerliche Unglaube, den sie immer wieder zutage förderten. Ja? Was in den Gesprächen vorher auch dann sichtbar wurde. Wo sie nach Richtigkeiten suchen, aber das Wesentliche nicht verstanden haben. Ja? Und Jesus provoziert solche Missverständnisse. Und wenn er das damals gemacht hat, dann macht er das heute immer noch. Sowohl durch die Bibel selber, ja, manches in der Bibel provoziert uns, irritiert uns, lässt uns auf den Gedanken kommen, dass da Widersprüche drin sind. Und dann ist die Frage, wie wir fragen. Was ist das? Verstehe ich überhaupt nicht. Oder fragen wir, was ist das? Was meint er damit? Und was hier nötig gewesen wäre für die Jünger, wäre, mehr Neugierde zu haben. Stattdessen fangen sie an, so in ihrem eingeschränkten Blickfeld rumzudiskutieren und zu gucken, wie sie das, was Jesus jetzt gesagt hat, deuten könnten. Erinnert mich an uns. Ja? Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, nicht wirklich eine Ahnung haben, aber trotzdem über alles reden. Aber das, was Jesus teilweise dann im Hinterkopf hat und auf dem Herzen hat, was Jesus eigentlich widerspiegelt, kommt dann noch nicht so richtig vor, da waren die Jünger noch nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch wir als Menschen auf diesem Weg unterwegs sind und lernen müssen, Jesus tatsächlich zu verstehen. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen konkreter. Und zuletzt gibt es diese Geschichte, die ein positives Beispiel dafür ist, wie man mit Ungereimtheiten, mit komischen Sachen, die Gott in unserem Leben tun will, umgehen kann. Lukas 2, Vers 15. Es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist. Da ging es um die Geburt Jesu. Sind vorher die Engel erschienen und die Hirten waren ziemlich verdattert und dann geht es weiter, ne? Und lasst uns die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt. Oder diese Nachricht, diese Botschaft. Sie machten es bekannt, dass ihnen über dieses Kind gesagt worden ist. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ungefähr so wie, was ist das? Was erzählen die uns da? Ja, oder was ist das, was die uns da erzählen? Wie können wir das verstehen? Ist das nachvollziehbar? Ist das wirklich so? Ist das von Gott? Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich glaube nicht, dass die Maria wirklich verstanden hat, was da alles abläuft. Also was die gehabt haben muss, war eine fette Begegnung mit Gott. Ja, da gehe ich von aus. Aber ob die alles verstanden hat, was ihr da gesagt wurde, wage ich zu bezweifeln. Und an der Stelle gehe ich mal einfach von uns aus, wie wir selber als Menschen so veranlagt sind. Und Maria war genauso ein Mensch wie wir. Ja? Die war da mit ihren 17 Jahren und hatte auch vom Leben noch nicht so allzu viel mitbekommen. Und sicherlich hatte die Fragen. Und mit Sicherheit hatte diese Frage, was ist es, auch auf beide unterschiedlichen Arten und Weisen gestellt. Und die dürfen wir uns jetzt nicht zu fromm vorstellen, als wenn die dann nur noch mit dem Heiligenschein durch die Gegend geschwebt wäre. Ja? Sondern die war mitten im Leben drin und musste jetzt für den kleinen Jungen da sorgen. Und hatte andauernd diese Worte mit im Kopf. Aber wenn man diese Bibelstelle mal auf sich wirken lässt, dann heißt das, sie hat sich damit offen auseinandergesetzt. Sie hat sich, und das Ende war ja offen, sie wusste nicht, wo das Ganze hingeht, aber da war diese Frage, was ist das? Das schimmert da durch. Was bedeutet das für unser Christsein? Wenn wir uns das angucken, wie hier Menschen auf Jesus reagieren, das sind ja jetzt nicht in erster Linie alles Menschen, die schon 30 Jahre gläubig sind und wer weiß was gemacht hätten, sondern das sind Leute, die selber auf dem Weg sind, zum Teil Jesus noch gar nicht kennengelernt haben, aber wo immer wieder diese fragende, suchende, erstaunte Haltung mit durchkommt. Ich finde es wichtig, dabei festzustellen, dass Christsein nichts mit Vereinsmitgliedschaft zu tun hat. Warum sage ich das? Das ist so ein deutsches Ding. Ja, und wir verwechseln manchmal Reich Gottes mit Verein oder Gemeinde mit Verein und so. Im Himmel interessiert es keinen, wer bei uns auf der Liste steht oder woanders oder in irgendwelchen anderen Körperschafts-Listen. Das ist nicht wichtig. Es ist für unser Leben hier auf der Erde wichtig, aber nicht im Himmel. Das Zweite, was Christsein nicht ist, ist, und das habe ich vorhin schon angedeutet, ein religiöses Leben zu entwickeln, das mit unseren Möglichkeiten zu tun hat. Ich glaube, dass ganz vieles an Christsein, und das habe ich selber kennengelernt, ja, so habe ich das auch gelernt, mehr oder weniger, dass ganz vieles an religiösem Leben und Christsein letzten Endes die eigenen Möglichkeiten zur Quelle hat. Und da, wo Dinge unseren Verstand oder unsere Möglichkeiten übersteigen, werden Dinge entweder weggelassen, so ganz stille, oder ganz offen auch wegdiskutiert. Ja, das hat es alles in der Kirchengeschichte gegeben, schon immer und bis heute auf eine ganz eigene Art. Weil das ist letzten Endes eine Religiosität, wo Gottes Leben nicht drin ist. Weil Gottes Leben übersteigt unsere Möglichkeiten. Gottes Leben übersteigt unseren Verstand. Ewiges Leben kannst du nicht beweisen. Ja. Und auch die Tatsache, dass jemand durch Gebet geheilt wird. Und ich meine, manches kann man ja noch mit positivem Denken vielleicht erklären wollen. Ja. Oder irgendwelchen innerlichen Einstellungen und Selbstheilungsgeschichten oder was weiß ich. Aber es gibt Heilungen, die kannst du menschlich nicht mehr erklären, psychologisch nicht und sonst auch irgendwie nicht. Da wird dann sichtbar, dass Gott es getan hat. Gottes Leben ist mehr. Was bedeutet es dann, Christ zu sein, auch im Hintergrund dessen, was ich da gesagt habe? Letzten Endes bedeutet es, neugierig zu sein. Das ist jetzt nicht die einzige Definition, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Neugierde zu haben Gott gegenüber. Neugierig zu sein auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Immer wieder an den Punkt zu kommen, wo wir einfach mal nur überrascht sind, erstaunt sind, was man auch nicht machen kann, aber was trotzdem damit zusammenhängt, dass wir etwas nicht zur Seite schieben, was wir nicht verstehen, sondern offen sind dafür. Egal, um was es sich handelt. Sei es, dass es sich um das Wirken des Heiligen Geistes in uns und unter uns handelt oder ob es sich um Wahrheiten handelt, die in der Bibel stehen, wo wir immer gut gucken müssen, wie das heute auszulegen ist. Aber natürlich gibt es da Gräten drin. Die schmecken mir nicht, die schmecken dir nicht. Aber das ist nicht entscheidend. Es ist nicht unser Buch. An diesen Stellen fällt immer die Entscheidung, bastel ich mir mein eigenes Ding oder darf Gott das tun, was er will? Und mich damit dann auch bestimmen. Und wenn ich mich fürs Zweite entscheide, dann ist diese Frage wichtig, bleibe ich fragend? Ja, stelle ich immer wieder diese Frage, was ist das? Was will Gott damit? Man könnte da mehr Antworten zu geben zu der Frage, was Christsein eigentlich bedeutet, wenn das eine das nicht ist, sondern das andere. Ja, wir sind nicht in erster Linie irgendwelche Mitglieder irgendwo, sondern wir sind Bürger des Himmels. Das ist das Ausschlaggebende. Und diese Liste im Himmel, die zählt, nicht die Liste auf der Erde. Ja, da, wo unsere Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind, wie das auch im Neuen Testament so ausgedrückt wird. Das ist entscheidend. Und ob unser Name im Buch des Lebens angeschrieben ist, entscheidet sich einzig und allein an der Frage, ob wir gegenüber Jesus offen bleiben. Ob wir ihn grundsätzlich in unser Leben einladen, dass er uns mitbestimmen darf, dass er uns mitprägen darf, dass er Dinge in unserem Leben anders machen darf. Ja? Dass er uns befähigen darf, Dinge zu tun, die wir so ohne ihn gar nicht tun könnten. Ja? Das ist die entscheidende Frage. Und ganz reduziert würde ich das auf diese Frage zurückbringen, ist in unserem Herzen immer wieder diese Frage, was ist das? Weil niemand von uns hat alles verstanden. Ja, was ist es, was da steht, was Gott meint, was Gott tun will? Und deswegen möchte ich uns ermutigen, Schritte zu wagen an der Stelle. Ja, nicht beim Hören zu bleiben. Jesus nachfolgen hat ja damit zu tun, dass wir ihm zuhören, dass wir mit ihm reden, dass wir glauben, was er sagt und dass wir das dann auch tun. So, wenn irgendeins von diesen vier Sachen fehlt, wird es auf Dauer schwierig. Hören, sprechen, glauben, handeln. Und ich möchte uns hier einladen, einen Schritt auf Gott hin zuzutun. Ja? Uns auf Gott zuzubewegen. Und das Erste, was wir machen können, wenn in uns diese Frage ist, was ist das? Was ist das mit Jesus, diese ganze Geschichte? Ich kriege das im Gottesdienst hier immer wieder mit. Andere erzählen mir vielleicht auch davon oder ich habe es früher schon mal gehört. Was ist das? Wenn wirklich diese Frage so in deinem Herzen ist, dann kann ich dir nur empfehlen, es nicht bei der Frage zu lassen, sondern Jesus in dein Leben einzuladen. Dass er dir selber diese Frage beantworten kann, was ist das? Denn das ist nicht irgendwas, sondern das ist Jesus selber, der uns neu machen will, der dein Leben neu machen will, der dich in sein Bild hineinverwandeln will, dich mit und dir Dinge geben will, die du jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Und dann Schritt für Schritt ihm nachfolgen. Sich taufen lassen, wie das die Bibel sagt. Und auf diesem Weg ist diese Neugierde halt entscheidend, immer wieder. Ja, das ist etwas, was uns mitbegleitet. Da, wo wir aufhören, neugierig zu sein, was unseren Glauben angeht, was Gott angeht, bleiben wir letzten Endes stehen. Und ich würde sogar behaupten, wenn wir grundsätzlich keine Veränderung in unserem Leben haben wollen, wenn wir einfach nur so wollen, dass es so bleibt, wie es ist, dann ist Christsein das Falsche für uns. Weil das funktioniert nicht mit Gott. Nachfolger zu sein, an Gott zu glauben, beinhaltet grundsätzlich unsere Bereitschaft, sich von Gott leiten zu lassen, bewegen zu lassen, verändern zu lassen. Christsein ist nicht ein Zuckerguss auf unserem Leben. Ja. An uns als ganze Gemeinde möchte ich die Frage stellen, was tun wir, damit solche Fragen aufkommen? Also Jesus ist ja unterwegs gewesen und die Leute haben sich gefragt, was ist das? Ja, oder was ist das? Und ich frage mich, sind wir als Gemeinde so unterwegs, dass Menschen in unserem Umfeld, Lebensumfeld, Gemeindeumfeld, dass Menschen diese Frage stellen? Damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie creepy sein sollen oder bekloppte Sachen machen sollen. So, darum geht es nicht. Ja, dann stellen Menschen auch solche Fragen. Aber auch wirklich mit Recht. Ja. Sondern es geht darum, haben wir den Mut, in dieser Freiheit zu leben, dass Jesus das in uns tun kann, was er tun möchte. Was dann Fragen provozieren wird. Sowohl Nachfragende, ja, gut gemeinte, als auch nicht so gut gemeinte. Das ist beides mit drin im Paket. Da kommen wir nicht drum rum. Ja? Ich wünsche uns da eine heilige Neugierde nach dem, was Gott für uns vorbereitet hat und dass wir immer wieder an diese Punkte kommen, beim Bibellesen, in Gottesdiensten, im Gespräch in kleinen Gruppen, wenn wir alleine irgendwie im Leben unterwegs sind, dass wir uns immer wieder fragen, was ist das? Amen.